Kennt ihr auch dieses beklemmende Gefühl, dass womöglich all eure Mühe vergeblich war? Du schreibst an einer Hausarbeit und bist seit Stunden am Arbeiten und plötzlich stürzt dein Computer ab. Was ist deine erste Sorge? Moment, habe ich das überhaupt abgespeichert? In der Gebetsstunde davon erfahren. Und dann, wenn der Computer wieder läuft, ja, dann werde ich noch was finden. Oder war die ganze Arbeit umsonst? Du investierst Kraft, Zeit, Hingabe und dann diese Sorge, war das alles vergeblich? War das alles fruchtlos? War das vertane Arbeit, vertane Mühe? Ich las gerade in der Zeitung in dieser Tage von einem 95-jährigen Mann aus Frankfurt, der noch einer der wenigen Zeitzeugen des Holocaust war. Und seit Jahrzehnten geht er in die Schulen und hält Vorträge und unterrichtet auf vielfache Weise über den Schrecken des Nationalsozialismus. Und hat sein Leben dem verschrieben, hier zu warnen und zu lehren. Und in Bezug auf so manche politische Entwicklung in unserem Land wurde er gefragt, wie sieht es aus mit deinem Lebenswerk? Und er sagt, mit wachsendem zeitlichem Abstand droht es zu versickern. Ja, sein Lebenswerk ist bedroht, sagt er, weil irgendwie es nicht richtig gegriffen wird. Es ist so, als würde es wie Wasser im Sand versickern und all das, was man investiert, es bleibt nicht. Was ist, wenn alles Lehren, wenn alles Warnen und Bezeugen vergeblich ist, wenn es nicht gehört wird? Könnt ihr euch vorstellen, dass der Apostel Paulus solche Sorgen hatte? Was ist, wenn meine Mühe, wenn meine Arbeit vergeblich war? Diese Gefahr, diese Not verspürt er, wenn er über den Zustand der Galater nachdenkt. Vielleicht war das alles umsonst. Die Situation, die er vorfindet, diese Nachrichten, die er hört von der Gemeinde in Galata, waren für ihn so bedrohend, so beängstigend, dass er sagt, ich sorge mich darum, dass ich vergeblich gearbeitet habe an euch. Es ist, als würden sie in der Heilsgeschichte zurückgehen, als würden sie den Sklavenstand der Position als Kinder Gottes vorziehen. Und man fragt sich, was ist jetzt eigentlich geschehen? Paulus ist besorgt. Ja, er fürchtet, dass hier ein ganz fundamentales Problem zugrunde liegt. Und das wollen wir uns heute anschauen. Galater Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Galater Kapitel 4, Abvers 8. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder vom Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Erstens, die befreiende Erkenntnis Gottes. Paulus hat selbst einen bedeutenden Wechsel bei den Galatern miterlebt. Denn sie haben von Paulus zum ersten Mal überhaupt von dem wahren und lebendigen Gott gehört und von Jesus Christus, Gott, der um unser Willen Mensch wurde, um uns zu erlösen. Sie waren allerdings auch vorher schon religiös. Im weitesten Sinne. Hier schreibt er nämlich, damals jedoch, als ihr Gott nicht kannte, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Sie hatten ihre Religion, sie hatten ihre religiösen Übungen. Die Gemeinden in Galatien bestanden aus solchen, die vorher Götzendiener waren. In Lystra gab es einen Tempel für Zeus. Und als Paulus und Barnabas in der Kraft Gottes einen lahmen Mann heilten, dort in Lystra, da dachten sie, oh, Zeus und Hermes sind auf die Welt gekommen und sie wollten ihn sogar opfern und die Prediger mussten sie drängen aufzuhören. In Apostelgeschichte 14, Vers 15, da sagen sie, Männer, was tut ihr? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkünden euch, dass ihr euch von diesem nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Diese Götter, für die ihr uns haltet, das sind nichtige Götter. Wir verkünden euch den einen wahren Gott. Es gab auch andere Götzen, die verehrt wurden in dem Gebiet Galatien. In Ikonium wurde eine Fruchtbarkeitsgöttin als Mutter Zizimene angebetet. Auch die Sterne und Planeten wurden als Götter verehrt. Und Paulus kann sagen, das alles war einmal. Es war damals, bevor euch Christus gepredigt wurde, nämlich als ihr den einen und einzigen wahren Gott noch nicht kanntet. Die Römer haben die Götzen der Griechen übernommen und ihnen andere Namen gegeben oder auch noch andere Kulte irgendwie mit ihrer Religion verbunden. Und im Römischen Reich konnte man alle möglichen Götter irgendwie so in so ein großes Religionssystem mit aufnehmen. Aber im Christentum gab es das nicht. Wir glauben nur an einen wahren und lebendigen Gott. Und alle anderen Götter, die verehrt werden, sind eigentlich keine Götter. Paulus sagt hier, sie sind von Natur aus keine Götter. Sie sehen nicht, sie hören nicht, sie wirken nicht. Hinter so manchem Götzendienst stehen höchstens Dämonen, wie Paulus es an anderer Stelle erklärt. Gefallene Engel mit List und Betrug, aber es gibt nur einen Gott. Und wichtig ist, dass hinter all diesen Religionen steckt nicht irgendwie doch derselbe Gott, der halt irgendwie nur dann anders genannt wird oder ein bisschen anders verehrt wird, sondern Paulus kann sagen, damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, da dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Dieses schräge Argument, dass hinter allen Religionen doch vielleicht irgendwie der gleiche Gott steht, ist bei dem Apostel Paulus überhaupt nicht zu finden. Ja, die Galater waren aber religiöse Leute. Sie opferten ihren Göttern, damit die Ernte gelingt, damit sie gesunde Kinder bekommen, damit sie Erfolg haben im Leben. Das ganze Leben war durchzogen von diesem Bemühen, die Götter wohlgesonnen zu stimmen, sie irgendwie zum Segen zu bewegen, irgendwie dazu zu bewegen, dass die Götter von ihrem Himmel oder Olymp oder wo sie auch immer hausen, so, nach deren Vorstellung, dass sie herabschauen auf den Menschen und sagen, okay, ja gut, dem werde ich mal was Gutes tun. Aber nun, wir wissen, der Dienst war vergebens. Die Götter, denen sie gedient haben, die konnten nicht helfen, sie konnten die Bitten nicht erhören, sie konnten gar nicht segnen. Aber doch waren die Menschen so sehr versklavt in diesem Denken, wenn ich nur das tue, dann wird dieser oder jener Gott etwas Gutes für mich tun. Durch die Sünde haben wir Menschen uns wie Adam und Eva vor Gott versteckt. Wir sind Fremde geworden. Der natürliche Mensch will Gott gar nicht erkennen, sondern drückt die Wahrheit durch Lüge nieder. Ist ein Feind Gottes geworden. Und dennoch weiß jeder Mensch, dass es einen Gott gibt, vor dem wir schuldig sind. Und auf der ganzen Erde, unter allen Völkern, zu allen Zeiten, dachten sich die Menschen Weisen aus, wie sie Frieden mit Gott oder in ihrer Vorstellung mit Göttern bewirken können, in dieser gefallenen, dem Fluch unterworfenen Welt. Da ist dieses innere Bewusstsein, ja, mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Und ja, da gibt es einen Gott und der ist nicht mein Freund, sondern mein Feind. Und ich muss etwas tun, ich muss etwas wieder gut machen, ich muss ihn irgendwie milde stimmen, damit mein Leben gelingen kann, damit ich Segen empfangen kann. Es wurden Speisen und Tiere und sogar Menschen geopfert, die Sterne beobachtet, die Zeiten studiert, die Konstellation der Himmelslichter studiert und aus allem suchten sie das Reden und den Willen Gottes zu deuten. Was muss ich wann tun, damit ich Segen empfangen kann? Doch mit all ihren religiösen Praktiken, ihren Opfern, ihren Gebeten und Ritualen, bezeugt Paulus, ihr habt Gott nie gekannt, bevor Christus euch gepredigt wurde. Bei all euren religiösen Handlungen wart ihr fern von Gott. Damals, als ihr Gott nicht kanntet. Doch Paulus verkündete ihnen den wahren Gott. Den Gott, der sich selbst geoffenbart hat. Jesus Christus ist nicht nur ein Prophet oder Lehrer, der etwas über Gott aussagt, damit wir bessere oder genauere Informationen haben, sondern Jesus ist selbst Gott, der zu uns Menschen kommt. Er, der Himmel und Erde gemacht hat, in dem die ganze Fülle wohnt, dem die Erde gehört und was sie erfüllt, der uns Menschen geschaffen hat in seinem Bild. Er kommt in dem Sohn Jesus Christus auf die Erde. Durch Jesus, den wahren Gott, zu kennen, verändert alles. Das trennt die Zeiten. Nicht nur in unserer Zeitrechnung, wenn wir sagen vor Christus oder nach Christus, sondern auch im persönlichen Leben gibt es diese Unterscheidung. Damals, als ihr Gott nicht kanntet, und jetzt habt ihr Gott erkannt. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Damals und jetzt. Und die Trennung ist, kennst du Gott? Hast du Gott erkannt in Jesus Christus? Das ist das neue Leben, Gott zu erkennen. Paulus gibt dir noch eine wichtige Zufügung. Ja, es ist, als wenn er sich selbst korrigiert. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie kommt es, dass ein Mensch den wahren und lebendigen Gott erkennen kann? Nun, es geht darauf zurück, dass er von Gott erkannt worden ist. Das bedeutet, Gott hat seine Liebe und seine Güte zuerst auf uns gerichtet, in Gnade die erwählt und erkannt, die er zur Rettung bestimmt hat. Er selbst ist erst in eine Beziehung getreten, hat seine Liebe und seine Gnade ausgerichtet auf eine Person. Der Grund, warum ein Mensch den lebendigen Gott erkennt, ist nicht, dass er schlauer oder frommer ist als andere, sondern es liegt allein darin, dass Gott sich selbst in seiner Gnade dem Sünder geoffenbart hat. Dass Gott sich offenbart und sagt, ich mache dein Leben neu. Ich habe dich erkannt. Ich habe dich bestimmt, dass du leben sollst. Dass du Gemeinschaft mit mir haben sollst. Und wir erkennen Gott nicht, indem wir jetzt einfach nur besser wissen, was wir tun müssen, um Segen von Gott zu verdienen und so in eigener Kraft besser die geforderte Gerechtigkeit erfüllen können, sondern wir erkennen Gott in Christus als den, der uns unwürdige Sünder annimmt und zu Söhnen macht, zu Kindern Gottes beruft. Ja, wir waren schuldig vor Gott, versklavt unter der Sünde, unfähig, auch nur irgendeine Sünde wieder gut zu machen. Aber in Christus zeigt sich Gott uns als der, der Sünder annimmt, der Schuld vergibt und der in die Familie Gottes einsetzt. Als liebender Vater, der uns erkannt hat und beschlossen hat, uns zu vergeben, und dafür seinen Sohn Jesus Christus alles ausfüllen und ausführen zu lassen, was wir schuldig waren. Jesus hat uns losgekauft und schenkt uns das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wir dürfen als Söhne des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles führt und lenkt, jede Sekunde des Lebens, seit Jahrtausenden, Wir dürfen diesen Gott unseren Vater nennen. Ja, ihn anrufen als Abba, Vater. Der hat uns einen neuen Geist geschenkt, der uns bestätigt, dass Gott uns angenommen hat, dass er uns liebt. Nicht durch unsere Taten, sondern durch Jesus Christus, dem wir vertrauen, gehören wir zu Gott und dürfen ihm ganz nahe sein, dürfen seinen Segen empfangen. Als ein liebender Vater wird er uns nicht vergessen und nicht ablassen, auf uns zu achten und für uns zu sorgen und uns zu führen. Wir haben Gott erkannt, ja. Vielmehr, wir sind von Gott erkannt worden. Er war der, der auf uns zugegangen ist, in Gnade. Als wir noch schwach waren, als wir noch kraftlos waren, als wir noch Feinde Gottes waren, da hat Gott uns geliebt in seinem Sohn Jesus Christus. Gott selber ist es, der uns zu sich gezogen hat, der alle Hindernisse überwunden, der sich selbst mit uns verbunden hat in Jesus Christus. Und das ist eine tiefgehende Erkenntnis. Nicht bloß die Überzeugung, ach ja, stimmt, die anderen Götter, die gibt es eigentlich gar nicht. Das war ein Betrug. Der Gott der Bibel ist der richtige Gott. Nein, es geht hier weiter. Gott erkennen und von ihm erkannt sein bedeutet, in eine ganz neue Beziehung und eine feste persönliche Bindung mit Gott zu gehören. Ich bin von ihm erkannt. Das heißt, er hat seine Liebe mir zugewendet. Er hat mich angenommen aus freien Stücken und beschlossen, dass ich sein sein darf. Damals, als die Galater Gott nicht kannten, da dienten sie falschen Göttern. Paulus drückt es sogar noch schärfer aus. Es ist ein Dienen als Sklave. Da steckt dieses Wort Sklave mit drin. Sie dienten diesen falschen Göttern in einer sklavischen Weise. Ständig in der Sorge, habe ich auch genug getan? Reicht mein Dienst aus? Hat der Gott mein Opfer bemerkt? Wird er auf mich Acht geben? Habe ich auch alles richtig gemacht? Doch durch Jesus Christus sind die Gläubigen nicht mehr Sklaven, sondern Söhne Gottes und rechtmäßige Erben all seiner Segnungen. Zweitens, die unverständige Knechtschaft der Elemente. Und schreibt Paulus, wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Und wenn wir das lesen, dann denken wir womöglich, oh nein, die Galater, sie kehren in irgendeiner Weise zu ihren alten Götzendiensten zurück. Sind vielleicht von ihren alten Freunden gelockt, doch wieder die griechischen Götter anzubeten, doch wieder in den Tempel des Zeus zu gehen oder dergleichen. Doch das ist überhaupt nicht, was Paulus meint. Nein, das Problem war nicht, dass die Christen in Galatien vom Heidentum gelockt wurden, zurück zu diesen falschen Göttern, die eigentlich keine Götter sind, sondern einige Judenchristen waren dabei, sie zu überreden, sich beschneiden zu lassen, die jüdischen Speisevorschriften einzuhalten, die jüdischen Feiertage zu feiern, ja sich dem Mosebund zu unterstellen. Dem Bund, den der eine wahre und lebendige Gott am Sinai durch Mose dem Volk Israel gegeben hat, nachdem er sie aus Ägypten befreit hat. Das Gesetz Mose ist gegeben von dem einen wahren Gott, nicht von Götzen, es sind keine Menschenideen. Und dennoch beschreibt der Apostel diese Hinwendung der Galater zu dem jüdischen Gesetz Mose als einen Rückschritt zu den schwachen und armseligen Elementen. Das ist eine heftige Aussage. Das ist eine scharfe Aussage. Es geht Paulus aber nicht darum, irgendwie zu provozieren oder vor den Kopf zu stoßen, sondern deutlich zu machen, dass wir das Kommen und das Werk Christi niemals so gering achten dürfen, als wäre das nur eine kleine Hilfe, ein kleiner Zusatz für das bisherige System. Das Kommen Jesu, es verändert die Zeit. Jesus ist die Erfüllung, die Zeitenwende, der wesentliche Kern der ganzen Heilsgeschichte. In Vers 3 hat Paulus bereits beschrieben, dass selbst die Juden vor Christi kommen, wie noch unmündige Kleinkinder, versklavt waren. Und er nennt es auch unter den Elementen der Welt. Die Grundprinzipien, die Grundbestandteile der Welt. Der Mosebund hatte einen zeitlichen Nutzen, nämlich bis Jesus Christus kommt. Und es ging in diesem Bund vorrangig um zeitliche, um irdische Versprechen. Ja, zum Beispiel im Land zu leben, Sieg über die befeindeten Nachbarvölker zu haben, den zeitlichen Regen zu haben für eine gute Ernte, sodass jeder in seinem Weingarten sitzen darf und unter seinem Feigenbaum und das Leben genießen kann. Das sind diese Elemente dieser Welt. Aber diese Versklavung der Elemente meint auch ein System der Werke. Wer sich an die Regeln hält, alles richtig macht, der wird gesegnet. Und wer den Bund bricht, der wird verflucht. Und nun gab es in dem Bund Mose durchaus viele Hinweise, Bilder, Schatten auf die Gnade in Christus. Die ganzen Opfer, der ganze Priesterdienst und all das, es weist darauf hin, auf Christus. Aber diejenigen, die unter dem Mosebund lebten, waren beständig konfrontiert mit dem Gesetz. Und die Hauptaufgabe des Gesetzes war es, die Sünde aufzuzeigen und den Menschen zu beweisen, wie kraftlos und wie unfähig er ist, die heiligen Anforderungen Gottes zu erfüllen. Deswegen sehen wir auch in der Geschichte Israels, wie es letztendlich nicht eine Geschichte ist, wo der Segen immer größer wird, sondern wo Gott immer mehr richtet und wo die Existenz des Volkes überhaupt schon ein Zeichen der Gnade ist. Dass es die Güte Gottes ist, dass das Volk nicht zerstört ist. Das Gesetz Mose, es soll aufzeigen, wie schuldig der Mensch ist. Und schon in den äußeren Dingen und den praktischen Dingen, die so klar greifbar sind, er schon nicht erfüllen kann. Das diente eben zur Vorbereitung auf Christus. Sowohl die Heiden in ihrem nichtigen Götzendienst waren unter den Elementen versklavt, wussten, hier stimmt etwas nicht. Und irgendwie muss ich den Gott milde stimmen, weil es so viele Herausforderungen gibt im Leben. Aber auch die Juden waren im Mosebund unter Elemente versklavt, damit sie dieses erkennen. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Befreier, einen, der das erfüllt, was wir nicht schaffen können. Paulus nennt also selbst das Gesetz Mose, das von Gott eingesetzt war, um von Sünde zu überführen und auf Christus hinzuweisen, schwache und armselige Elemente. Und zwar, weil sie, was das Heil, was die Gerechtigkeit vor Gott, was den geistlichen Segen von Gott, was unsere Stellung vor Gott betrifft, diese Gesetze schwache und armselige Helfer sind. Sie sind eingeführt, um von Sünde zu überführen. Sie sind eingeführt, um auch das Volk zu isolieren, bis Christus kommt. Aber es ist nicht eingeführt, um Segensgeber, Segensspender zu sein, um darin das Heil zu finden. Doch nun ist Jesus gekommen und hat das ganze Gesetz Gottes erfüllt und sein Leben stellvertretend für Sünder am Kreuz geopfert. Er hat unsere Rechnung bezahlt und hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden und er schenkt den Gläubigen seinen Geist und führt die Christen dahin, nicht nur gerecht gesprochen zu werden, sondern als Söhne Gottes in Liebe vom Vater aufgenommen und angenommen zu werden, sodass sie sich seiner Liebe und seiner Güte und seiner Gunst gewiss sein dürfen. Doch jetzt, wo Christus gekommen ist, wo Christus verkündet wurde, wo die Galater zum Glauben gekommen sind, jetzt sind die Galater versucht, nachdem sie aus dem heidnischen Götzendienst herausgekommen sind, nachdem sie Gott in Christus erkannt haben, sich einem anderen Sklavendienst zu unterwerfen, nämlich dem abgeschlossenen Bund Mose, der durch Christus bereits erfüllt wurde. Wie kann das sein? Wenn sie doch Jesus Christus kennengelernt haben und die Gnade Gottes erfahren haben, ja sogar den Geist Gottes empfangen haben, wie Paulus es bestätigen kann, der uns direkt mit Gott verbindet, der uns überzeugt, du gehörst zu Gott, du darfst ihn aber Vater nennen. Wieso werden sie so schnell überredet, dass sie jetzt den jüdischen Kalender beobachten müssen, mit all den besonderen Feiertagen? Und all diese Speisevorschriften und besonderen Zeremonien angehen sollten, um Gunst bei Gott zu haben. Wie kann es sein, dass sie so zurückschreiten? Und Paulus nennt es einen neuen Sklavendienst, der sich gar nicht so sehr unterscheidet von dem Heidentum, in dem sie vorher lebten. Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Das, was doch nur ein Vorschatten war, ein Hinweis auf die Vorbereitung, eine Vorbereitung, das wird nun wieder hervorgeholt, als wäre hier die echte Gewissheit und der echte Segen zu finden, dass wir bei Gott angenommen sind. Wenn wir bloß alles richtig machen, wenn wir das alles einhalten. Und Paulus wundert sich, ihr wollt diesen Dingen von Neuem als Sklaven dienen? Ihr wollt das? Wie kann es sein, dass ihr solch eine Sehnsucht habt nach diesen Dingen? Ihr habt doch Gott in Christus kennengelernt. Ihr habt doch erfahren, dass er gekreuzigt wurde, dass er für uns zum Fluch wurde, um uns all den Segen zu gewinnen. Nun, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass Menschen wie die Galater, dass Christen wie die Galater, ja, dass Christen wie wir heute, auch im 21. Jahrhundert, diesen Wunsch, diesen Willen haben können, uns erneut in die Sklaverei zu bringen, in die Sklaverei zu begeben? Das ist kein Problem, was es nur im 1. Jahrhundert gab. Oh, das ist ein Problem, was zu unserem Menschsein gehört. In dieser gefallenen Welt, dass wir alle versucht sind, selbst wenn wir Gott erkannt haben, diesen Rückschritt zu machen, uns von Neuem einem Sklavendienst unter die Elemente zu unterwerfen. In der Geschichte Israels im Alten Bund lesen wir, dass Gott die Nation durch große Taten und Wunder aus der grausamen Sklaverei in Ägypten befreite. Doch kaum waren sie in der Wüste und die ersten Herausforderungen kamen, die ersten Nöte. Da wurden das Volk unzufrieden und sie murrten, heißt es. Und was überlegten sie? Vielleicht sollten wir wieder zurück in die Sklaverei gehen. Manche Aspekte waren damals eigentlich viel besser als jetzt hier in der Wüste. Wie kommen Sie auf solche Gedanken? Weil Sie nicht glauben, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Weil Sie nicht glauben, dass Gott es wirklich gut mit Ihnen meint. Als Sklaven hatten Sie klare Aufgaben. So und so viel Ziegel müsst ihr brennen. So viele am Tag. Und wenn sie es schafften, dann waren die Aufseher zufrieden und sie hatten ihre Ruhe. Und wenn sie es nicht schafften, dann gab es Peitschenhiebe oder so. Aber sie hatten das Gefühl, wir wissen, woran wir sind. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wissen, wie wir uns Erleichterung verschaffen können. Wenn wir alles richtig machen, kriegen wir keine Peitschenhiebe. als Gott die Plagen schickte über das Volk Ägypten und vor dem Volk Israel das Meer teilte, da zogen sie fröhlich aus. Aber als das Brot knapp wurde und es kein Wasser mehr gab, da fürchteten sie sich, das Ganze war vielleicht doch nur ein grausames Spiel Gottes. Vielleicht wollte Gott sie bloß zur Verzweiflung führen. Vielleicht hat Gott sie nur herausgeführt, um sie dann elend krepieren zu lassen in der Wüste. Was für ein grausames Spiel. Sie waren frei, aber wisst ihr was? Sie hatten immer noch einen Sklavengeist. Sie hatten noch eine Gesinnung eines Sklaven. Sie sahen Gott so wie den launischen Pharao, der erst etwas zusagt und es dann doch wieder zurücknimmt. Freunde, das ist die Gefahr bei den Galatern. Sie kehren nicht zurück zu den nichtigen Götzen, denen sie einst vertrauten. Aber sie sind versucht, nun den wahren Gott zu dienen, wie so einen unberechenbaren Sklavenhalter. Das Problem von Gesetzlichkeit ist nicht eine zu hohe Achtung des Gesetzes. Oh, du schätzt das Gesetz Gottes ein bisschen zu hoch ein. Das Problem der Gesetzlichkeit besteht in einer falschen Erkenntnis Gottes. In einer falschen Sicht von Gott. Die Galater meinten wahrscheinlich auch nicht, dass sie Jesus nicht mehr nötig hätten oder dass das Kreuz irgendwie eigentlich überflüssig ist. Jetzt, wo sie die jüdischen Gesetze kennen, wissen sie, oh, jetzt können wir das doch eigentlich in unserer eigenen Kraft leisten. Das ist nicht das, was sie meinten. Nein, Gesetzlichkeit wird gerade da so verführerisch, wenn es nicht in diesen Extremen besteht. Und sagt, oh, ich krempel einfach meine Ärmel hoch und ich kann meine eigene Gerechtigkeit verdienen, ich kann durch meine eigene Kraft in den Himmel kommen. Sondern wenn sie sagen, ja, Jesus rettet dich. Ja, sein Werk am Kreuz vergibt deine Schuld. Ja, ich brauche Gnade. Aber jetzt, wo wir zu Jesus gehören, müssen natürlich schon auch die Gebote halten, damit er uns wohlgesonnen bleibt. Damit du ihm weiter nahen darfst. Damit er dich lieb hat, damit es dir gut geht, damit er dich segnet. Und bei den ersten Problemen, bei den ersten Schwierigkeiten, bei den ersten Rückschlägen geht sofort der Alarm an. Gott ist unzufrieden mit mir. Ich habe etwas falsch gemacht. Jetzt habe ich seine Gunst verloren. Wisst ihr, Hiob erlebte dieses Leid. So ein großes Leid, unaussprechbar. Verliert all sein Hab und Gut, verliert sogar seine Kinder. Dabei hat er sich so bemüht, regelmäßig zu opfern und auch für seine Kinder zu beten, falls sie irgendwas falsch gemacht haben, wenn sie zum Feiern zusammenkamen. Und er hat so viel Sorge getragen und wollte unbedingt alles richtig machen. Und dann kommt es doch so hart. Und auf die eine böse Nachricht folgt die nächste. Und in Hiob 10, Vers 14 zeigt es, was seine durchgehende Sorge in seinem Herzen war. Der Grund, warum er sich so bemüht hatte, alles richtig zu machen. In Hiob 10 heißt es, ich habe erkannt, dass du dies im Sinn hattest. Wenn ich sündigte, so würdest du mich beobachten und mich nicht von meiner Schuld freisprechen. Wenn ich schuldig wäre, wehe mir. Und wäre ich im Recht, dürfte ich mein Haupt doch nicht erheben, gesättigt mit Schande und getränkt mit Elend. Was Hiob sagt, ist, Gott, ich habe mich so bemüht, aber du hast ja eh nur darauf gelauert, wann ich einen Fehler mache, um mich dann zu bestrafen. Um mich dann so richtig in den Staub zu drücken. Das habe ich erkannt, dass ich es dir eh nie hätte recht machen können. Und als Gott sich am Ende des Buches offenbart, der erklärt Hiob, ich habe dich eigentlich gar nicht gekannt. All die Jahre, ich wusste eigentlich gar nicht, wer du bist. Erst jetzt habe ich dich wirklich kennengelernt. Und Jakobus, er schreibt deswegen, dass Hiob lernen musste, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Durch all die Not hindurch, durch alles Leid hindurch, musste er lernen, oh Gott ist eigentlich barmherzig. All das war nicht bloß Strafen für irgendwelche kleinen Verfehlungen, die ich gemacht habe. Gott wendet sich mir in Barmherzigkeit zu. Das Problem bei der Gesetzlichkeit ist ein falscher Verdacht, eine böse Vermutung, dass Gott doch nicht so barmherzig, so gnädig, so liebevoll, so mitfühlend ist, dass er uns in Christus wirklich vollkommen angenommen hat, sondern dass da immer noch irgendwie so eine Falltür ist. Irgendwie so ein Extrapfad, wo man sagt, oh, wenn ich jetzt hier etwas falsch mache, dann werde ich auf ein anderes Gleis gestellt. Dann verliere ich die Gunst Gottes. Dann wird er mich nicht mehr so lieben. Gesetzlichkeit wird deswegen versorgt von der Furcht, wenn ich nicht aufpasse. Wenn ich doch zu viel falsch mache, wenn ich mich nicht an alle Regeln halte, dann verliere ich die Gunst bei Gott und den Segen von Gott. Kennt ihr solche Befürchtungen? Kennt ihr solche Sorgen? Die machen sich so schnell in unserem Herzen breit. Und tatsächlich, mit so einer Versklavung unter den Elementen werden wir geboren. Jesus berichtet in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn von zwei Brüdern. Der eine ein offensichtlicher Sünder. Er verachtet seinen Vater, verschwendet das Geld, lebt in Unzucht und Sünde. Und er kommt zurück und wird überführt und merkt, wie sehr er sich völlig in das Unglück gebracht hat und sagt, oh Vater, ich er hat vor zu sagen, ich verdiene es gar nicht, dein Sohn zu sein. Nimm mich nur als Sklaven auf, als ein Dienstknecht in deinem Haus. Selbst dann geht es mir besser, als wenn ich auf meine eigenen Wege vertraue. Doch die Geschichte beginnt mit der Aussage, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und in gewisser Weise geht es nicht um einen verlorenen Sohn, sondern um zwei verlorene Söhne. Denn der Bruder, der zu Hause bleibt, sich scheinbar nicht zu Schulden hat kommen lassen, er wird zornig über die Güte des Vaters gegenüber dem Sohn, der zurückkommt, der es nicht verdient hat und dennoch herzlich aufgenommen wird und sogar ein Freudenfest gefeiert wird und ein Rind geschlachtet wird und er wird als Sohn aufgenommen. Und dieser Bruder, er kann sich nicht mitfreuen. Dass sein Bruder nicht als Sklave eingesetzt wird, sondern einen Ring an den Finger bekommt als Zeichen dafür. Er ist Sohn, Sohn des Hauses. Sondern er macht dem Vater Vorwürfe. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Ja, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe mich doch an alles gehalten. Aber es wurde nicht belohnt. Und der, der alles falsch gemacht hat, dem kommt jetzt solche Ehre zuteil. Und was sagt der Vater? Wie antwortet der Vater ihm? Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Alles, was meines, ist dein. Der ältere Bruder blieb zwar bei dem Vater, aber er hatte eine Gesinnung eines Sklaven, der sich seinen Lohn verdienen wollte. Dabei liebt Gott es, Sündern seine Gnade zu zeigen und seinen Kindern alles zu schenken, was er hat. Wie hat er euch nicht mit Christus auch alles geschenkt? Alle seine Segnungen hat er uns in Christus geschenkt, als liebevoller Vater. Paulus ist so betrübt, er ist so besorgt. Denn die Galater sind versucht, die Gunst Gottes an den zeitlichen Umständen und den Erfolgen auszumachen. Und suchen in dem Gesetz Mose doch wieder die Instrumente und die Werkzeuge, wie sie dafür sorgen können, dass Gott ihnen wohlgesonnen ist. Sie sind versucht, auf ihre Leistung zu schauen, darauf zu achten, bloß alles richtig zu machen, alles korrekt auszuführen, damit Gott sie annimmt. Und wisst ihr, was bei einer gesetzlichen Gesinnung so überaus beliebt ist? Klare Handlungsanweisungen, Rituale, äußere Formen, festgelegte Disziplinübungen und alles, was messbar ist. Alles, womit ich mich vergleichen kann. Alles, wo ich sehen kann, auf welchem Stand ich gerade stehe. Warum? Ich brauche diese Zuversicht, dass ich ein gutes Maß gefunden habe. Dass ich gut bei Gott stehe. Und wenn ich so eine Messlatte habe, ich sage, ja, das muss ich tun und das muss ich tun und das muss ich tun, dann kann ich auf mein Leben schauen und sagen, das habe ich getan, das habe ich getan, das habe ich getan, also muss Gott mich lieben. Also werde ich von ihm gesegnet werden. Ja, die Galater achteten genau auf die Tage, auf die Monate, auf die Zeiten, alles musste zur richtigen Zeit passieren, mit dem richtigen Maß. Und das, der Bund Mose, oh, sie wollten das gerne annehmen, weil sie sagen, ah, da kann ich gewiss werden. Wenn ich mich an das alles halte, das ist ja von Gott inspiriert, das ist das, was Gott gefällt, wenn ich das jetzt nun alles erfülle, oh, dann wird Gott mich segnen. Dann wird Gott mich belohnen. Dann klappt es, dann stehe ich gut bei Gott, dann bekomme ich Segen. Nur mit dieser Gesinnung, mit diesem Sklavengeist unterscheidet es sich nicht groß von den Horoskopen oder dergleichen heidnischen Elementen. Oh, ich muss nur gucken, wann ist gerade die günstige Zeit, wann ist da der Kanal für den Segen geöffnet, wann mache ich alles richtig. Das Problem ist, ich schaue auf mich, auf meine Leistung. Ich schaue darauf, was ich erfüllen kann. Und suche meine Gewissheit, meine Zuversicht, meinen Trost, meine Hoffnung auf meinen Stand, den ich messe anhand dieser äußeren Werke. Die Lösung, ja, der große Unterschied, der so schwer in unseren Kopf und noch viel schwerer in unsere Herzen dringt, ist dieser. In Jesus Christus nimmt Gott Sünder als geliebte Söhne an. Die Liebe Gottes ist nicht abhängig von deiner geistlichen Disziplin oder deinen Leistungen, sondern sie ist abhängig von dem vollbrachten Werk Christi auf Golgatha. Und darum, lass uns zwei wichtige Anwendungen hieraus nehmen. In Vers 11 sagt Paulus, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Darum, unterschätze die Gefahr einer falschen Gotteserkenntnis nicht. Was ist so schlimm daran, wenn man eben ein bisschen mehr auf Gesetze und Regeln achtet, fragen wir uns vielleicht. Ja, also wirklich gefährlich ist doch eher die Gesetzlosigkeit, wenn man das Gesetz Gottes irgendwie so beiseite schiebt und sagt, oh, ich muss mich an gar nichts halten, ich kann einfach in Sünde leben. Aber wenn man doch irgendwie an Christus glaubt, und halt nur ein bisschen mehr einen Fokus auf das Gesetz richtet, das kann doch nicht so verkehrt sein, das kann doch nicht so schlimm sein, oder? Doch. Wenn es aus der falschen Gesinnung oder mit einer falschen Furcht verbunden ist, ist es ein Kennzeichen von einer falschen Gotteserkenntnis. Und Paulus sagt, dann unterscheidet es sich nicht von eurem Heidentum. Dann unterscheidet es sich nicht von dem Zustand, den ihr hattet, bevor ihr Gott kanntet. Ja, dann fürchte ich, dass ich umsonst an euch gearbeitet habe. Denn christlicher Glaube bedeutet, ich erkenne Gott in seiner Gnade als Vater. Paulus war in Sorge, dass sich der Glaube der Galater eigentlich nicht davon unterscheidet, von diesem Prinzip, wenn auch in einem christlichen Mantel, ich muss doch meinen Segen verdienen bei Gott. Freunde, das ist eine große Gefahr. Das ist eine große Gefahr bis heute. Vielleicht verändert sich ein bisschen die Messlatte, vielleicht verändert sich ein bisschen das, was wir als besondere Werke sehen oder gebrauchen. Aber das Prinzip ist fundamental wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass Sünder in Christus von Gott als Vater angenommen sind in Gnade. Und dass nichts und niemand uns aus diesem Stand herausreißen kann. Dass wir angenommen sind in dem Geliebten. Und zweitens, suche deine Sicherheit und die Gewissheit der Liebe nicht in dir, sondern in Gottes Gnade durch Jesus. Nun, Paulus spricht später im Galaterbrief noch von der Weise, wie Christen das Moralgesetz Gottes erfüllen. Dass das Gesetz durchaus eine bleibende Rolle hat, das Moralgesetz, die Zusammenfassung, zusammengefasst in den 10 Geboten. Ja, Gehorsam ist wichtig. Paulus spricht von einem Glaubensgehorsam. Aber nicht ein sklavischer Gehorsam, sondern ein Gehorsam aus kindlicher Zuversicht. Kind Gottes zu sein, diese ganze Rede von Gott als Vater, dass wir ihn ansprechen dürfen als Abba Vater, ist nicht irgendwie nur so eine emotionale Ermutigung, so ein schönes Bild, was uns irgendwie warm fühlen lässt und sagt, ach, was für ein schöner Vergleich. Es ist ein theologisches Argument für eine neue Beziehung, die einen Unterschied macht, einen bedeutenden, einen wesentlichen Unterschied in der Weise, wie wir Gott begegnen, worauf unsere Hoffnung ruht, was der Grund für unseren Segen ist. Ich gehorche nicht, damit ich im Haus Gottes wohnen darf, sondern weil ich Gott als Vater liebe und von ihm alle Freundlichkeit und Güte erfahre, tue ich das, von dem ich weiß, dass es ihm gefällt. Und ich habe Gott erkannt, nicht nur als den wahren Gott, sondern ich habe erkannt, dass das, was ihm gefällt, wahrhaftig gut ist. Ich habe erkannt, so wie Gott ist, oh, ich möchte so leben, wie es ihm gefällt, weil ich erkannt habe, das, was ihm gefällt, ist gut. Ich sehne mich danach, nicht um etwas zu bekommen, sondern weil ich ihn liebe, weil ich erkannt habe, wie liebenswert, wie gut, wie wunderbar er ist. Doch im Glauben an Gott in Christus. Erkenne, wer er ist. Erkenne seine Gnade. Lass ab von der Sklaverei unter den Elementen, dass du meinst, du kannst dir dein Heil verdienen. Suche Gott in Christus. Empfange wie ein kleines Kind die ganze Güte und Gunst Gottes als ein Geschenk, eine Gabe der Liebe. Lass mich schließen mit einem Zitat von John Flavel. Jeder Mensch liebt die Gnadenerweise Gottes, aber ein Heiliger liebt den Gott aller Gnadenerweise. Während die Gnadenerweise Gottes für einen bösen Menschen Brennstoff für seine Begierden sind, sind sie für den frommen Menschen Brennstoff der Liebe zu Gott. Es ist aber nicht so, dass ihre Liebe zu Gott auf diesen äußerlichen Wohltaten gegründet ist. Nicht das Deine, sondern du, o Herr, ist das Motto einer Seele der Gnade. Doch diese Dinge dienen dazu, die Flamme der Liebe zu Gott in ihren Herzen zu vergrößern. Und so zeigt es sich auch. Möge Gott uns dazu helfen. Amen.